Radio SRF. 18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Schon ein bisschen wenig. Frankreichs Präsident Hollands Zustimmungsrate sinkt auf ein historisches Tief und liegt je nach Umfrage sogar bei nur noch 15%. Der Geist von Zürich, wenn die Westschweizer Presse von Zürich aus gesteuert wird. Dann. Was heißt denn das?
Dieser Funkspruch ist jetzt ein Klartext. Die ganze Welt kann mithören.
Ein Besuch bei der Verschlüsselungsfirma Crypto AG in Steinhausen. Und über das Wunder des Schreibens. Auf der ersten geschriebenen Seite tauchte diese Hauptfigur eigenmächtig auf und dominierte das ganze Buch, erzählt die Literaturnobelpreisträgerin Doris Lessing über ihr Buch Mara and Dan von 1999 in einem Interview.
For the first time in my life, a character popped out of nowhere and took the whole book over. I didn't expect him. He emerged almost from the first page and he dominates everything. I mean, this is fascinating.
Heute ist Doris Lessing im Alter von 94 Jahren gestorben. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli und mit den Nachrichten des Tages Christian Lüscher.
Die britische Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin Doris Lessing ist tot. Sie starb nach Angaben ihrer Familie im Alter von 94 Jahren in London. Lessing gilt als eine der einflussreichsten britischen Schriftstellerinnen. Ihre Werke behandeln Rassismus, Frauenrechte und andere gesellschaftliche Themen. Sie verfasste mehr als 50 Bücher. Lessing wurde als Tochter eines Kolonialoffiziers in Iran geboren und wuchs in Simbabwe auf. 2007 wurde sie mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Die Fluggesellschaft Etihad aus den Vereinigten Arabischen Emiraten beteiligt sich an der Tessiner Fluggesellschaft Darwin Airline. Das haben Etihad und Darwin gemeinsam bekannt gegeben. Etihad will sich zu einem Drittel an Darwin beteiligen. Die Behörden müssen dem Schritt noch zustimmen. Darwin soll in Etihad Regional umbenannt werden. Das bisherige Logo und die Schweizer Flagge auf den Flugzeugen sollen beibehalten werden. Hauptverkehrsflughafen soll neu Zürich-Kloten werden. Von dort will Etihad ab Juni 2014 tägliche Verbindungen nach Abu Dhabi anbieten. Etihad fliegt bereits täglich ab Genf. Die Regierung Pakistans will den ehemaligen Präsidenten des Landes Pervez Musharraf wegen Landesverrats vor Gericht stellen. Der pakistanische Innenminister sagte, die Regierung werde Musharraf vor Gericht bringen, weil er 2007 den Notstand erklärt und die Verfassung ausgesetzt hatte. Musharraf wäre der erste pakistanische Militärherrscher, der wegen Verrats angeklagt würde, in einem Land, das in seiner 66-jährigen Geschichte 3 Militärputsche erlebt hat. François Hollande ist der unpopulärste französische Präsident seit Beginn der 5. Republik 1958. Noch 20% der Französinnen und Franzosen sind mit seiner Amtsführung zufrieden, 3 Prozentpunkte weniger als vor einem Monat. Das zeigt eine Umfrage, die im Auftrag der Zeitung Journal du Dimanche durchgeführt wurde. Begründet wird der schlechte Wert für Hollande mit der Wirtschaftslage und der hohen Arbeitslosigkeit. Derweil ist François Hollande zu seinem ersten Staatsbesuch in Israel eingetroffen. Hollande will im Atomstreit mit Iran die israelischen Interessen vertreten. Er werde es nicht zulassen, dass Iran in den Besitz von Atomwaffen gelange. Kernwaffen in den Händen Irans wären eine Bedrohung Israels, der Region und der ganzen Welt, sagte Hollande bei seiner Ankunft in Tel Aviv. Frankreich werde bei den Atomverhandlungen in Genf keine Kompromisse eingehen, bevor vollständig feststehe, dass Iran keine Atomwaffen entwickle. Am Flughafen der russischen Stadt Kasan ist ein Flugzeug abgestürzt. An Bord der Boeing 737, einer russischen Inlandfluggesellschaft, sollen 44 Passagiere und 6 Besatzungsmitglieder gewesen sein. Laut dem russischen Katastrophenschutzministerium hat niemand das Unglück überlebt. Die aus Moskau kommende Maschine sei beim zweiten Landeversuch auf dem Flughafen von Kasan explodiert, berichtet die Nachrichtenagentur ITA-TASS unter Berufung auf das Katastrophenschutzministerium. Die an der Wolga gelegene Stadt Kasan ist die Hauptstadt der Republik Tatarstan im Südwesten des Landes. Zum Sport. Das Schweizer Männer-Skiteam enttäuschte beim ersten Slalom der Saison. Bert Sprecher mit den Meldungen.
Kein Schweizer Slalomfahrer konnte sich heute im finnischen Levi für den zweiten Lauf qualifizieren. Und das Team ging damit leer aus. Als 34. verpasste Markus Vogel, die besten 30 allerdings nur knapp. Der Österreicher Marcel Hirscher gewann das Rennen vor seinem Landsmann Mario Matt. Auf Rang 3 der erst 19-jährige Norweger Henrik Kristoffersen. Zum Tennis und zum Davis Cup. Hier spitzt sich das Finalduell zwischen Serbien und Tschechien weiter zu. Der Serbe Novak Djokovic bezwang am Nachmittag den Tschechen Tomas Berdych und glich damit die Begegnung wieder auf 2:2 aus. Die Entscheidung muss somit im letzten Einzel zwischen Dusan Lajovic und Radek Stepaniek fallen. Reiten, schöner Erfolg für Olympiasieger Steve Gerda. Er wurde mit seinem Pferd Nino beim Weltcup-Springen in Stuttgart Zweiter. Nur gerade der Deutsche Hans-Dieter Dreher ritt etwas schneller und gewann.
Das Wetter. Am Montag viele Wolken und im Süden etwas Regen. Die Temperatur 6 bis 10 Grad mit leichtem Föhn bis 13 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. 5 von 6 Franzosen sind mit François Hollande nicht zufrieden. Das Gespräch mit dem Frankreich-Experten. Wenn Zürich die Presselandschaft der Romandie dominiert, am Beispiel von Tamedia und Le Temps. Zum Tod der Literatur-Nobelpreisträgerin Doris Lessing. Wir sprechen mit der Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen. Ein Besuch hinter verschlossener Tür bei der Krypto AG im zugerischten Steinhausen. Dann Zigeuner, eine Erfindung der europäischen Literatur.
Sie verstehen sich als mündliche Kultur, das heißt, sie sind ausgeliefert in Fremddeutung. Sie können dem nichts entgegensetzen. Und man kann eben auch unwidersprochen dann zum Beispiel Geschichten erzählen, also über Kindesraub.
Sagt Literaturwissenschaftler Klaus-Michael Bogdan. Und Honduras, das kriminellste Land der Welt vor der Wahl im International nach dem Echo. Rien ne va plus, so wird in vielen Medien die Situation von Präsident Hollande in Paris dargestellt. Oder anders gesagt, schlechter geht's nicht mehr. Je nach Umfragen geben nur noch 15-20% der Politik des französischen Präsidenten eine befriedigende bis gute Note. Seit Beginn der Umfragen 1958 hatte kein Präsident schlechtere Werte. Rudolf Palmer ist Journalist in Paris. Ihn habe ich gefragt, wem hat Hollande den Rang in dieser Negativrangliste abgelaufen?
Ja, bisher war das Präsident François Mitterrand, der einen Tiefstwert erreicht hatte. Auch François Mitterrand war übrigens ein Sozialist und er ist das große Vorbild von François Hollande. Natürlich hätte er nicht gedacht, dass er es auch in diesem Bereich seinem großen Vorbild und Mentor nachahmen würde. Aber letztlich hat Hollande allen anderen den Rang abgelaufen. Auch Chirac und Sarkozy hatten ihre Tiefstwerte, aber so weit ist in diesen Umfragen noch niemand gesunken wie jetzt François Hollande.
Und vor allem so schnell ist noch niemand so tief gefallen.
Ja, das gibt natürlich zu denken. Bei François Hollande ist der Verlust der Gunst seiner eigenen Wähler sehr schnell gekommen. Das zeigt, wie groß und wie rasch eben die Enttäuschung ihn eingeholt hat.
Sie kommen gerade aus der Bretagne zurück, wo es mit den berühmten roten Mützen massive Proteste gegen die Landwirtschaftspolitik der Regierung gibt. Was haben Ihnen die Menschen dort gesagt?
Ja, was mich doch beeindruckt hat, ist ein gewisser Pessimismus und vor allem die Angst vor der Zukunft dieser Leute. Sie haben das Gefühl, in einer Region zu leben, die durch die Randstellung in Frankreich benachteiligt wird, dass sie eben speziell Probleme haben mit der Konkurrenz, dass sie nicht genügend unterstützt werden aus Paris. Und wenn Entscheide kommen aus Paris, dann sind es solche, die zusätzliche Handicaps mit sich bringen, wie eben zum Beispiel die Einführung der neuen Schwerverkehrsabgabe, die für die Bretagne wie ein rotes Tuch gewirkt hat. Und wie man weiß, hat die Widerstandsbewegung gegen diese neue Steuer wie ein Lauffeuer gewirkt und sich auf ganz Frankreich ausgedehnt.
Frankreich steckt in einer wirtschaftlich schwierigen Lage, ist aber nicht per se reformunfähig. Warum werden alle Bemühungen Hollandes von Protesten im Keim erstickt?
Ich glaube, man muss gerechtigkeitshalber zunächst mal sagen, dass er bei seiner Wahl vor gut einem Jahr ein politisches, soziales und wirtschaftliches Modell geerbt und übernommen hat und nicht nur einige Probleme, sondern wirklich ein System, das es schwer macht, sich heute der internationalen Konkurrenz anzupassen und wettbewerbsfähiger zu werden. Das Frankreich, das er regiert, ist weitgehend von staatlichen Interventionen, von staatlicher Hilfe, staatlichen Beteiligungen abhängig. Und wenn die Staatskasse leer ist, wird das zum Problem. Und wenn der Präsident zudem noch sehr wenig politischen Spielraum hat und zu wenig Autorität, dann wird die Sache kritisch.
Aber die Franzosen können ja nicht Subventionen und Privilegien verteidigen und gleichzeitig Abgaben verurteilen. Das geht ja dann nicht auf.
Natürlich möchte niemand weniger bekommen, niemand möchte mehr bezahlen und das ist das große Problem. Sowohl die verschiedenen Wirtschaftssektoren wie die einzelnen Bürger haben sich so sehr daran gewöhnt, dass sie Zulagen bekommen, dass es Steuerrabatte gibt, dass irgendwelche Subventionen fließen im Namen der Wettbewerbsförderung, dass niemand auf diese staatlichen öffentlichen Mittel verzichten möchte. Bezeichnenderweise hat Hollande bisher vor allem die Steuern erhöht, wie vor ihm zum Teil schon die Regierung von Nicolas Sarkozy. Aber viel schwieriger ist es in Frankreich, jetzt die Auslagen zu kürzen, denn da geht es sehr schnell dann als soziale Modell, das in Frankreich halt immer noch von der Staatskasse abhängt.
Frankreich liebt eine eher Testosteron geprägte Inszenierung der Politik. Macht es das für einen sozialistischen Präsidenten einfach schwieriger? Nicht jeder kann ja wie Mitterrand sich mit einer Rose inszenieren.
Es ist vielleicht weniger eine Frage der Parteicouleur, sondern des persönlichen Stils. Und François Hollande ist ganz einfach ein Opfer seines eigenen Images. Sein Image, das er als Parteichef hatte, er hat immer den Kompromiss gesucht. Und im Endeffekt steht er nun da wie jemand, der ständig zögert. Das ist eigentlich nur ein Teil seines Charakters. Er hat vor allem auch versprochen, er wolle ein anderer Präsident sein als sein Vorgänger Nicolas Sarkozy, der ja, wie Sie sagen, eine speziell Testosteron geprägte Inszenierung geliebt hat. Hollande wollte ein normaler Präsident werden, das heißt weniger egozentrisch, mehr ein bisschen sich zurückhalten als Person. Und jetzt hat man den Eindruck, vielleicht wollen das die Franzosen gar nicht. Vielleicht wollen sie doch jemanden, der sich aufführt wie ein gewählter Monarch.
Rudolf Palmer aus Paris. Das Zürcher Medienunternehmen Tamedia hat in der Westschweiz eine Vormachtstellung. Gerade im Genferseebogen besitzt Tamedia die meistgelesensten Tageszeitungen. 24 Heures, Tribune de Genève, Le Matin, 20 Minuten und zur Hälfte auch Le Temps. Doch seit den jüngsten Sparmaßnahmen und der Ankündigung, die Qualitätszeitung Le Temps zu verkaufen, herrscht Aufregung in der Romandie. Über den Geist von Zürich, Thomas Gutterson.
Es ist Feuer im Dach der Publication Romande von Tamedia. Sichtbar wurde das, als deren publizistischer Leiter für die Westschweiz letzten Monat zurücktrat. Gegenüber der Sendung Forum im Westschweizer Radio sagte Eric Hössli, dass er das Unternehmen nicht mehr vertreten könne.
Il faut que on puisse honnêtement face à soi-même être fidèle à ses valeurs. C'est ces lignes rouges là, si vous voulez, qui tout d'un coup pour moi me sont apparues comme passées.
Gewisse rote Linien seien überschritten worden. Welche wollte er gegenüber Radio SRF nicht sagen? Auffallend, sein Rücktritt folgt nur eine Woche auf die Ankündigung von Tamedia, die Tageszeitung Le Temps zu verkaufen. Eric Hössli hatte die Zeitung 1998 mitbegründet. Mit ihm sind auch andere Kader gegangen. Peter Rothenbühler, Hösslis Stellvertreter, geht auf Ende Monat in Pension. Er sagt,
es sind jetzt atmosphärische Probleme und Probleme der Gouvernance. Es muss überlegt werden, wie dieser Laden in Lausanne geführt werden soll.
Dieser Laden wird künftig ohne einen Hössli oder Rothenbühler geführt. Ihre Stellen werden nicht ersetzt. Publizistisch werden die Titel nun von Zürich ausgeführt. In der Westschweiz macht man sich derweil Sorgen, dass die Ausgaben von Lausanne her nur noch verwaltet werden. Eine unangenehme Vorstellung für die Romans, denn ihre Zeitungen sind Ausdruck des Geistes, der Kultur ihrer Region. Genau diesen Geist kenne man in Zürich nicht, sagt Peter Rothenbühler.
Das haben die Zürcher auch von Anfang an uns immer gesagt. es ist für sie schwierig einzuschätzen, welche Rolle eine Zeitung wie 24 spielt. Zu spüren und wahrzunehmen, wie, was für eine Rolle Le Temps spielt für die Intellektuellen, aber auch für die Wirtschaftswelt in Genf.
Deshalb brauche es weiterhin eine journalistische Führung, auch in der Westschweiz, ergänzt Rothenbühler.
Da genügt es nicht, wenn man reine Administratoren hat, die nur die Geldseite kennen.
Doch genau das sei jetzt der Fall. Angesprochen ist Serge Raymond, der Direktor von Tamedia Suisse Romande. Er wollte dazu keine Stellung nehmen. Ohnehin wird Tamedia in der Westschweiz kritisiert, zu stark aufs Geld zu schauen. 15% Gewinn sollen die Blätter jährlich machen, das käme einem Todesurteil gleich, sagt unter anderem der Chefredakteur der unabhängigen Zeitung La Liberté in Freiburg, Louis Ruffieux.
Exiger 15% dans le climat économique actuel extrêmement difficile, c'est presque une condamnation à mort des journaux.
Das sieht der Genfer Medienwissenschaftler Philippe Amedro anders. Für ihn sei es ein Fehler zu glauben, dass Wirtschaftlichkeit ein Widerspruch zu journalistischer Ethik sei.
De vouloir constamment considérer que la bonne gestion est quelque chose de contraire à l'éthique de l'information, c'est une profonde erreur.
Gerade weil das Unternehmen eine hohe Rendite fordere, sagt Amedro, bietet das Unternehmen mehr Sicherheit, als wenn die Zeitungen mit tiefen Margen am Leben erhalten werden und dann schlussendlich doch schließen müssten. Dennoch ist der Medienwissenschaftler überzeugt, dass mittelfristig in der Westschweiz 2 bis 4 Titel durch Fusion verschwinden werden.
Mais je pense qu'on a encore 2, 3, 4 titres qui vont disparaître en fusionnant avec d'autres, peut-être pour encore une meilleure qualité.
Welche Zeitungen fusionieren werden, weiß Philippe Amedro nicht. Klar ist aber, dass Tamedia durch seine starke Stellung in der Region ein wichtiges Wort dabei mitzureden hat. Klar ist auch, dass die Westschweizer Zeitungen mit dem Spardruck zu kämpfen haben. Insgesamt will Tamedia 18 Millionen Franken sparen in der Westschweiz. Mit der Auflösung seiner publizistischen Leitung in Lausanne hat das Unternehmen nun die Strukturen geschaffen, dies auch zu bewerkstelligen.
Die Literatur-Nobelpreisträgerin Doris Lessing ist heute in London im Alter von 94 Jahren verstorben. Die im heutigen Iran geborene britische Schriftstellerin erhielt den Nobelpreis 2007. Sie galt als eine der internationalen Leitfiguren des Feminismus. Eines ihrer berühmtesten Werke ist das Goldene Notizbuch von 1962. Ich habe Elisabeth Bronfen, Professorin für englische Literatur an der Universität Zürich, gefragt, inwiefern hat das Goldene Notizbuch eine Generation von Frauen bewegt?
Das Goldene Notizbuch ist ganz entscheidend gewesen für die Frauenbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg und überhaupt für die ganze Frage der Frauenliteratur. Da werden wirklich die Lebenswege von Frauen, die Schwierigkeiten, die sie haben als Schriftstellerinnen, sich durchzusetzen, beschrieben. Und das hat einfach eine ganze Generation und dann natürlich auch die nächste Generation in dem Schreiben über eine spezifische weibliche Sicht auf die Welt und weibliche Lebenserfahrung geprägt.
Inwiefern ist das Buch noch heute relevant?
Ich würde sagen, heute ist das Buch als historisches Dokument relevant, nicht zuletzt, weil es immer gut ist, sich daran zu erinnern, wo wir herkommen, damit man einfach auch nochmal sich daran erinnert, was alles schon erarbeitet wurde für Frauen und potenziell einfach auch nochmal einen Blick zu haben, dass das nicht immer so war und insofern auch nicht immer so sein muss.
Doris Lessing ist nur eine von 11 Frauen, die den Literaturnobelpreis erhalten haben. War es hauptsächlich wegen dieses Buches, das Goldene Notizbuch?
Ich könnte mir auch vorstellen, es war, weil Doris Lessing ja auch aus der ganzen Welt des britischen Kolonialismus kommt und sich dem auch kritisch gegenübergestellt hat. Das heißt, sie ist sozusagen britisch, gehört aber eben auch der Welt des Kolonialismus an und war dem gegenüber auch sehr kritisch. Und sie war eigentlich immer auch eine Figur, die sich für eine politisch engagierte Literatur eingesetzt hat. Also auch den Schriftsteller, die Schriftstellerin als das politische Gewissen, das moralische Gewissen der Gesellschaft.
Was bleibt Ihnen persönlich am meisten von Doris Lessing?
Für mich ist es eigentlich ein Bild. Das Bild der älteren Doris Lessing mit den nach hinten gezogenen Haaren, ich denke zu einem Dutt zusammengeknotet. Dieses milde und gleichzeitig ernsthafte Gesicht, dieser ja, moralische Blick, mit dem sie auf die Welt schaut und uns ermahnt, die Welt ernst zu nehmen und unser Handeln in der Welt ernst zu nehmen.
Die Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen über Doris Lessing. Krypto, vielleicht das Wort des Jahres nach Edward Snowdens Enthüllungen. Krypto ist auch eine Verschlüsselungsfirma in Zug, die bereits sage und schreibe 61 Jahre alt ist. und der in den 90er Jahren vorgeworfen wurde, nicht nur Verschlüsselungsgeräte zu liefern, sondern beispielsweise den USA auch ein Hintertürchen zur Entschlüsselung zu überlassen. Die Krypto AG produziert erfolgreich Verschlüsselungsgeräte für Behörden und Regierung in aller Welt. Zentralschweiz-Korrespondent Beat Vogt hat die Firma in Steinhausen besucht.
Der Firmensitz in Steinhausen wirkt einladend. Der großzügige Ausstellungsraum, wo die Krypto ihre Geräte präsentiert, ist lichtdurchflutet, soll Transparenz vermitteln. Und das in einem Geschäft, welches von Verschwiegenheit lebt. Marketingmanager Urs Kürzi bemüht sich jedoch, das geheime Chiffriergeschäft möglichst unverschlüsselt zu erklären. Er demonstriert das Prinzip an einer einfachen Funkanlage, wie sie beispielsweise von Botschaften verwendet wird.
Ich spreche meine Nachricht ganz normal wie in einen Telefonhörer. Der Hörer ist am Chiffriergerät angeschlossen. Das Chiffriergerät wandelt meine Sprache um in einen zufälligen Datenstrom und dieser wiederum wird dann vom Funkgerät in die Luft übermittelt.
Wie ein so verschlüsselter Datenstrom klingt, zeigt die Abhörstation, die gleich daneben den Funkspruch abfängt. Ein wirres Rauschen, welches sich aber schnell auflöst, sobald Urs Kürzi das Chiffriergerät ausschaltet.
Dieser Funkspruch ist jetzt im Klartext. Die ganze Welt kann mithören.
Nach dem gleichen System funktioniert die Verschlüsselung bei allen anderen Geräten wie Handys oder Computern. Die Krypto AG produziert nur für Behörden, Regierungen und Armeen. Eine Nische, wo sie mit ihren rund 250 Mitarbeitern zu den größten der Welt gehört. Welche Länder die Firma ausrüstet, ist jedoch so geheim wie ihre Systeme. Dass die unterschiedlichsten Staaten zu den Kunden gehören, darauf deuten die Niederlassungen der Krypto hin. In Ländern wie Malaysia, Oman, Arabische Emirate, Elfenbeinküste und Argentinien. Nach ihren eigenen Angaben beliefert die Krypto rund 130 Länder in der ganzen Welt. Diese müssen für ihre Datensicherheit teilweise auch selber sorgen, indem sie das Herz der Verschlüsselung, die Algorithmen, selber programmieren. Das verhindere, dass verschiedene Länder mit den gleichen Geräten sich gegenseitig abhören könnten, erklärt Kryptochef Giuliano Ott. Und auch die Krypto selber werde so ausgeschaltet.
Dadurch, dass der Kunde eine große Möglichkeit hat, um sich von uns abzutrennen, wird auch sichergestellt, dass kein Mitarbeiter in unserer Firma das System in der Gänze kennen kann. Damit kann man auch nicht auf unsere Mitarbeiter Druck ausüben.
Aus rein mathematischer Sicht sind die modernen Verschlüsselungen so stark, dass sie praktisch hundertprozentig sicher sind. Das sagt auch der deutsche Kryptografie-Experte Jörn Müller-Quade von der Uni Karlsruhe.
Ich denke, dass der Weg darüber, Verschlüsselung zu brechen, prinzipiell so schwierig ist, dass moderne Verschlüsselungsverfahren selbst von den starken Geheimdiensten im Moment nicht gebrochen werden können, wenn nicht Hintertürchen drin sind.
Hintertürchen, wie sie beispielsweise auch Hacker eher wählen.
Hacker würden ausnutzen, dass ihre Endgeräte, die sie verwenden, nicht sicher sind, dass die Betriebssysteme dort Schwachstellen haben, die man ausnutzen kann, um Geheimnisse abgreifen zu können, bevor sie überhaupt verschlüsselt werden.
Und so ist aus Sicht des Experten bei Chiffriergeräten nicht die Verschlüsselung die Schwachstelle, sondern wenn schon, das Gerät selbst. Ein Hersteller könnte zum Beispiel eine Art Schlüsselaufklärer in die Geräte einbauen, ohne dass der Kunde dies merkt. Die Zuger Krypto AG hat sich solche Vorwürfe schon gefallen lassen müssen. Ende des letzten Jahrhunderts hieß es, die Firma habe unter Einfluss des amerikanischen Geheimdienstes NSA dem Iran quasi verwanzte Geräte geliefert. Firmenchef Giuliano Ott.
Die Gerüchte, die Sie ansprechen, liegen schon mehr als 20 Jahre zurück und wurden auch durch eine Untersuchung der Bundesanwaltschaft als nichtig eigentlich erkannt und deklariert. Wir haben Kunden, die seit Jahrzehnten mit uns zusammenarbeiten und das Vertrauen, das beweist, dass wir sehr gute Systeme liefern.
Und genau darauf läuft es unter dem Strich hinaus. Nicht nur für die Krypto, sondern für alle Firmen, die in diesem Geschäft tätig sind. Die absolute Sicherheit gibt es nicht. Die Kunden müssen zumindest zu einem Teil darauf vertrauen, dass ihre Firma tatsächlich unabhängig und sauber arbeitet.
Der französische Innenminister will Sinti und Roma in Frankreich loswerden. Die irischen Behörden nehmen nach dem Fall Maria Roma-Familien zwei blonde, blauäugige Kinder weg mit dem Verdacht auf Kindsentführung. Europa 2013. Sinti und Roma heißen sie heute und früher nannte man sie Zigeuner. Literaturwissenschaftler Klaus-Michael Bogdahl hat sich 20 Jahre lang mit diesem Thema beschäftigt und festgestellt, Zigeuner sind eine Erfindung Europas, genauer der europäischen Literatur. Karin Salm.
Europa erfindet die Zigeuner. Dieser Titel wirkt wie ein Stolperstein, denn Professor Klaus-Michael Bogdahl setzt die Zigeuner nicht einmal in Anführungszeichen, so wie es politisch korrekt wäre. Der freundlich dreinblickende Literaturwissenschaftler will tatsächlich, dass man stolpert. Schon vor 1000 Jahren sind die Romvölker aus dem indischen Raum nach Europa gewandert, müssten also längst zu Europa gehören. Immerhin sind es heute 10 bis 12 Millionen. Aber mit der Einführung der Schriftlichkeit im 15. Jahrhundert werden die Weichen gestellt. Hier die schreibenden Europäer, dort die anderen, die Fremden, eben die Zigeuner.
Für uns wird dann eben Schriftlichkeit die einzig autorisierte Möglichkeit, zum Beispiel jetzt unsere Identität zu artikulieren, in der Literatur, in der Philosophie, in der Politik, im Recht. Das ist alles schriftliche Form. Und sie bleiben, das ist ihr charakteristisches Merkmal bis heute, sie verstehen sich als mündliche Kultur. Das heißt, sie sind ausgeliefert den Fremddeutungen. Sie können dem nichts entgegensetzen.
So werden die, in Anführungszeichen, Zigeuner zur Projektionsfläche. Eine Fläche, die alles unwidersprochen schluckt.
Man kann eben auch unwidersprochen dann zum Beispiel Geschichten erzählen, also über Kindesraub oder noch weitergehend über Kannibalismus, was dann natürlich der nächste Vorwurf ist.
Zugespitzt gesagt, Sinti und Roma wissen gar nicht, was über sie geschrieben wird, erfahren aber Diskriminierung und Verfolgung im realen Alltag. Für Klaus-Michael Bogdahl beginnt diese Erfindung der Zigeuner mit der Novelle «Die kleine Zigeunerin», die der spanische Autor Cervantes um 1600 schreibt. Eine junge Adelige wächst bei Zigeunern auf. Ein Adeliger verliebt sich in die vermeintliche Zigeunerin und beschließt aus Liebe, bei den Zigeunern zu leben. Für Cervantes ist es eine Geschichte über die Kraft der Liebe. Aber
beim Transfer von Spanien etwa nach Holland oder nach Westeuropa, es ist schon keine Geschichte mehr, keine Fiktion mehr, sondern das kommt dann an als eine Geschichte von Zigeunern, die ein Mädchen geraubt haben, um es abzurichten, damit es tanzt und Musik macht.
Für Klaus-Michael Bogdahl ist es nicht nur eine Geschichte der Verachtung, da ist auch die Faszination für die Romvölker. Im 19. Jahrhundert blüht die Zigeunerromantik regelrecht auf als Gegenentwurf zur Industrialisierung, zur rigiden Arbeitsmoral und der engen Definition von Familie und Ehe. Die Zigeuner, das sind die mit der Natur verbundenen, die sich nicht dem sklavischen Arbeitsdiktat beugen, die leidenschaftliche, freie Liebe pflegen. Verachtung und Faszination. Klaus-Michael Bogdahl ist erstaunt, dass die Vorurteile auch nach der systematischen Vernichtung der Sinti und Roma im Zweiten Weltkrieg noch heute in der Literatur auftauchen. Der Literaturwissenschaftler hat hunderte Bücher durchkämmt und hat, ohne es zu wollen, die Entstehung eines gesellschaftspolitischen Phänomens zutage gefördert. Im Kampf gegen die Wirtschaftskrise in Griechenland beschließen europäische Politiker nach nächtelangen Sitzungen Milliardenpakete, sagt Bogdahl. Zu Europa gehörten aber auch die Romvölker.
Ich halte das für ähnlich wichtig für Europa. Ich glaube, wenn diese sozialen Probleme mit einer Minderheit von 10 Millionen, wie viel Einwohner hat die Schweiz, wie viel Einwohner hat Dänemark, also mit einer solchen Gruppe, wenn wir das nicht lösen, hieße das für mich auch, dass das Projekt Europa gescheitert ist.
Klaus-Michael Bogdahls Buch «Europa erfindet die Zigeuner» ist im Surkamp Verlag erschienen. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Patrick Seiler, am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.